Und ich danke dir für das Gitarrespiel. Ich bin sicher, dass die Technik sich mit tollen MP3-Dateien vorbereitet hätte, aber gegen live. Okay. Ja, Kariex seid, ihr kennt mich, also ich hoffe, ihr erinnert mich, euch noch an mich. Ich war im Mai bei euch über Auffahrtspredigt. Und ja, ziemlich genau vor einem Jahr durfte ich bei euch die erste Augustpredigt halten. Als Ausländer. Als, ja, nicht nur Ausländer, viel schlimmer, Österreicher, oder? Okay. Liebe Brüder und Schwestern, die heutige Predigt mit dem Titel Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben thematisiert eines der acht bekannten Ich bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Ich zähle sie auch schon mal auf. Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens. 8,12, ich bin das Licht der Welt. Und beim Nachschauen habe ich herausgefunden, das war über Ich bin das Licht der Welt. Das war meine erste Predigt, die ich hier halten durfte. Und zwar im Juni 2013, also recht genau vor 10 Jahren. Johannes 10,9, ich bin die Tür. 10,11, ich bin der gute Hirte. 10,36, ich bin Gottes Sohn. 11,25, ich bin die Auferstehung und das Leben. 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, also unser heutiger Text. Und noch Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich will euch gleich erklären, warum das Wort Ich unterstrichen ist. Also das ist der Titel der heutigen Predigt. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 14, den Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Also von diesen 8 Ich Bin-Sätzen sind 5 direkt oder indirekt Antworten auf eine Frage. Das sind nicht Sätze, die Jesus einfach so sagt. Also einfach so heißt, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Da hat er keine Frage beantwortet. Aber 5 von diesen 8 Aussagen sind Antworten auf eine Frage. Zum Beispiel, auch hier ein Beispiel, oh, ihr merkt, dass meine Stimme nicht so toll ist. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Nicht wahr? Das sagt Jesus nicht einfach so, sondern es war so, dass Jesus erzählt den Jüngern, ja, wisst ihr, die Juden, die haben dem Mose gedankt, dass er ihnen das Manna gegeben hat. Ich aber sage euch, es war der himmlische Vater, der den Israeliten das Manna gegeben hat, oder das Brot gegeben hat. Und dann sagt einer der Jünger, o Herr, ja, gib uns doch mehr von diesem Brot. Und Jesus sagt darauf als Antwort, ich bin das Brot des Lebens. Einfach nur, damit ihr versteht, wie dieser Zusammenhang ist. Also die Bedeutung von diesen Ich-Bin-Sätzen bekommt man oft nur im Zusammenhang mit dem Umfeld, mit den Versen im Umfeld. Und in unserem heutigen Vers, ich nehme das ein bisschen vorweg, da sagt Jesus zu seinen Jüngern im Vers 14,4, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und im nächsten Vers spricht Thomas, also dieser berühmte Thomas, spricht zu ihm, Herr, Wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Und Jesu antwortet ihm und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Steht dir der Thomas, fragt ja, keine Ahnung, wo ist der Weg? Und Jesus sagt ihm, ich bin der Weg. Und daher eben auch diese betonende Unterstreichung. Wollen wir die Situation, mit der ich mich beschäftigen möchte in den nächsten 20 Minuten, halben Stunde, ich möchte das gerne einordnen, nicht? Wann hat das Jesus gesagt, wie ist das eigentlich geschehen? Und es ist so, im Johannesevangelium wird das Passamahl, also das Abendmahl, eigentlich nicht explizit thematisiert. Das heißt einfach, Jesus hat mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert. Anders als in anderen Evangelien, wo das sehr ausführlich geschildert wird. Und Jesus hat das Abendmahl eingeführt. Bei dieser Gelegenheit wusch er ihnen die Füße, um zu zeigen, mit welcher Haltung sie den Menschen dienen sollen. Plötzlich verließ Judas Iskariot den Raum, um Jesus bei den führenden Juden zu verraten. Bis zur Festnahme von Jesus konnte es sich jetzt nur noch um wenige Stunden handeln. Und so sagt Jesus zu seinen jetzt noch 11 Jüngern, meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Eine schreckliche Vorstellung. Für die Jünger, nicht wahr? Sie sind jetzt rund 3 Jahre mit Jesus gegangen, haben alle Zeit mit ihm verbracht und jetzt sagt Jesus, ich werde euch verlassen und ihr könnt nicht dorthin gehen, wo ich hingehe. Also Jesus hat sie doch in die Nachfolge berufen und jetzt soll das plötzlich vorbei sein. Jetzt sollen sie praktisch Jesus, dem sie gefolgt sind, plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr folgen können. Der Petrus, der wollte wissen, wohin Jesus geht. Und Jesus wiederholt nochmals, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dahin folgen. Na, immerhin ein kleiner Trost. Also später werden sie Jesus folgen können. Aber dennoch, diese Perspektive, nicht, die Jesus hier aufzeigt, das kommt für die Jünger einer Katastrophe gleich. Aber Jesus beschwichtigt sie. Lasst euch durch nichts erschüttern. Also, regt euch nicht auf. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Und Jesus sagt ihnen aber auch, wie sie zur Ruhe kommen können. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus erklärt seinen Jüngern, was Gott vorhat. Er gab ihnen einen Einblick in die Pläne Gottes. Er sagte einmal den Jüngern, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also sie sind orientiert. Sie sind orientiert, auch wenn sie vieles noch nicht verstanden haben. Aber es wird die Zeit kommen, wo sie begreifen werden. Jesus sagt, ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Jesus erzählt uns seinen Jüngern, wie es weitergehen wird. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Jesus wird also zum Vater zurückkehren und die Wohnungen für seine Jünger vorbereiten. Und sobald diese Wohnungen bezugsbereit sind, wird für die Jünger eine wunderbare Zeit beginnen. Jesus sagt nämlich, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und das ist ja beim Vater. Also eigentlich hätten die Jünger sich riesig freuen können. Jesus wird sie doch nicht für immer verlassen. Er wird zurückkommen und sie werden wieder mit Jesus beisammen sein. Doch sie konnten das, was ihnen Jesus sagte, noch nicht in aller Konsequenz erfassen. Jesus freute und sehnte sich nach diesem Tag, wenn die Jünger wieder zu ihm kommen können oder er bei den Jüngern sein kann. Und Jesus bat vor seiner Hinrichtung seinen Vater eindringlich: Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Dabei dachte Jesus natürlich nicht nur an seine 11 Jünger, sondern an alle Menschen, die ihm einmal nachfolgen werden. Also ja, jetzt war ja alles klar. Die Jünger wussten, wie das alles laufen wird. Und eigentlich können sie sich auf die in Aussicht gestellte Zukunft freuen. Und so beschließt Jesus seine Erklärungen mit dem Satz: Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Haben wir heute schon mal gehört. Das ist das Umfeld von unserem heutigen Vers. Ihr könnt ganz beruhigt sein. Jetzt wisst ihr alles. Ihr kennt das Ziel, ihr kennt den Weg. Aber den Jüngern war offensichtlich gar nichts klar. Denn Thomas, eben der Thomas, den wir auch über den auch am Ostersonntag gepredigt wird, oder der ergreift das Wort und sagt: Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Mit anderen Worten, wir haben keine Ahnung, was das bedeuten soll, was du uns da erzählst. Wir wissen weder, wohin du gehst, noch haben wir eine Ahnung, wie wir dorthin kommen können. Wenn wir nicht wissen, wo sich diese Wohnungen befinden, wie sollen wir dann den Weg dahin kennen? Ja, und nun sagt Jesus eines seiner meist zitierten Worte, welches viele von uns auswendig können. Ich, also die Antwort auf die Frage von Thomas, nicht, sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Okay, ich habe euch die Situation geschildert. Es war ein bisschen viele Verse, die ich euch hier aufgesagt habe. Aber das war notwendig, dass ihr dieses Umfeld einmal gehört habt. Den Weg finden. Also Thomas fragte nach dem Weg: Wo sind denn diese Wohnungen? Und wie kommen wir dorthin? Jesus, kannst du uns nicht genauere Informationen darüber geben? Aber eben, Jesu Antwort war sehr genau und war eindeutig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus zeigt ihnen nicht den Weg. Jesus ist kein Wegweiser. Jesus ist der Weg selbst. Johannes schreibt das im griechischen Urtext so nieder, dass klar ist, was Jesus damit sagen wollte. Ich setze es nicht voraus, dass alle Griechisch gelernt haben, aber Jesus setzt vor jedes Substantiv, also vor jedes Hauptwort, Weg, Wahrheit, Leben, setzt er einen Artikel. Das ist in der griechischen Sprache nicht zwingend. Also wenn man genau weiß, um was es geht, brauchen die Griechen keinen Artikel. Und dann würde das heißen, ich bin ein Weg, ich bin eine Wahrheit und ich bin irgendwas vom Leben. Nicht? Aber Johannes setzt Artikel hinein. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Nicht wahr? Er hätte, wie gesagt, die Artikel weglassen können und dann hätte man das so interpretieren können, als ob Jesus einer von verschiedenen Wegen wäre, dass er eine mögliche Wahrheit repräsentiert und das eine Art der Lebensführung repräsentiert, so wie das heute gern viele Menschen verstehen möchten. Doch Jesus setzt für jedes Substantiv einen Artikel. Okay. Also Jesus ist nicht eine der vielen Möglichkeiten, wie man das Ziel des Lebens erreichen kann. Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Wollen die Jünger und wollen wir diese Wohnungen beziehen, die Jesus vorbereitet, dann ist Jesus der einzige Weg dorthin. Für Jesus selbst sah dieser Weg dorthin anders aus. Sein Weg führte über das Kreuz und die Auferstehung zum Vater. Niemand konnte diesen Weg an seiner Stelle gehen, denn Jesus war der einzige Mensch ohne Sünde. Und das war die Voraussetzung, dass er für unsere Schuld sterben konnte. Wenn Jesus ein sündiger Mensch gewesen wäre, dann wäre sein Opfer sinnlos, oder? Denn er muss sündlos sein und nur so konnte er unsere Sünden auf sich nehmen. Ich erzähle euch jetzt eine wahre Geschichte. Ich bekomme immer einen Knoten in den Hals, oder wie sagt man da? Ja, Knoten in den Hals. Also, wenn es mir zu viel wird, dann werde ich das abbrechen, okay? Aber es ist eine interessante Geschichte, weil sie nämlich mit unserem Predigttext etwas gemeinsam hat. Vor einigen Jahren brannte in Brooklyn, das ist einer der 5 Stadtteile in New York, brannte in Brooklyn ein Hochhaus. Aufgrund von Reparaturarbeiten entzündete sich im 20. Stockwerk ein Feuer. Recht schnell griffen die Flammen auf das Treppenhaus über. Eine Flucht über das Treppenhaus war also nicht mehr möglich. Ebenso brach die Elektrizität zusammen, weshalb der Fahrstuhl auch nicht mehr verwendet werden konnte. Das Tragische an der Sache war, dass in diesem 20. Stockwerk 3 Arbeiter eingeschlossen waren. Als die gerufene Feuerwehr eintraf, dann waren die 3 der festen Überzeugung, dass es nun nicht mehr lange dauern wird, bis sie gerettet würden. Nun, 20. Stockwerk, 55 Meter etwa, die längsten, diese Teleskopleitern da, die gehen auf etwa 68 Meter, aber das war hier jetzt leider nicht der Fall. In allem Unglück stellte sich beim Ausfahren der Feuerwehrleiter heraus, dass diese 2 Meter zu kurz war. Tragisch. Auf der einen Seite das brennende Haus und 3 Arbeiter, auf der anderen Seite ein Feuerwehrmann auf seiner zu kurzen Leiter. Dazwischen 2 Meter Luft. Hört zu, Männer, schrie der Feuerwehrmann. Jason Carver war sein Name. Hört zu, Männer, sagt er zu den Arbeitern, schreit er die Arbeiter an und sagt, es gibt nur einen Weg zur Rettung. Wo ist dieser Weg? Fragten die Verzweifelten und bekamen vom Carver eine Antwort. Ich bin der Weg. Noch immer stand der Jason Carver auf der obersten Leitersprosse, aber nun streckte er seine Hände aus und ließ sich langsam auf die andere Seite, also an die Hauswand, hinüberfallen. Er klammerte sich am Fenstersims fest. Jetzt müsst ihr über mich drüber klettern. Das ist eure einzige Chance. Die drei zögerten. Doch es gab keine andere Möglichkeit. Vorsichtig kletterten sie über den Körper des Feuerwehrmannes auf die andere Seite. Ich bin der Weg. Diese wahre Geschichte bewegt mich immer wieder. Jason Carver war der Weg für die drei Arbeiter. Er ist übrigens abgestürzt, als die drei gerettet waren. Er, der Jason Carver, wurde ihr Weg, so wie Jesus unser Weg sein will. Jesus ging den Weg ans Kreuz, damit unser Weg, damit er zu unserem Weg zu Gott werde. Jesus hat sein Leben hingegeben, damit wir Leben, geistliches Leben haben können. Und jetzt möchte ich gern persönlich sein. Sind diese unangenehmen Fragen, nicht? Kannst du sagen, Jesus ist mein Leben. Jesus ist mein Retter. Jesus starb, damit ich leben kann. Denn genau das tat Jesus für dich. Paulus schreibt an die Hebräer im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 20, wobei die Urheberschaft des Hebräerbriefes nicht ganz eindeutig ist, aber Wahrheit, oder? Durch das Opfer seines Lebens, seines Leibes, hat Jesus einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Also Jesus sagt in aller Deutlichkeit, dass niemand aufgrund eigener Anstrengungen zu diesen Wohnungen kommen wird. Kein religiös aufopferndes Leben wird einen Menschen dorthin bringen. Der einzige Weg, der zu diesen Wohnungen führt, ist Jesus. Er ist der Weg. Jesus hat uns den Zugang zum Himmel geöffnet. Es führt also kein Weg an Jesus vorbei. Es gibt keine Schleichwege, keine Umwege, keine Abkürzungen, keine Geheimgänge. Es gibt nur einen einzigen Weg zum Ziel und das ist Jesus Christus. Viele Menschen glauben an einen Gott und sie sind davon überzeugt, dass viele Wege zu diesem Gott führen. Oder anders gesagt, sie sind davon überzeugt, dass alle Religionen im Grunde den gleichen Gott verehren würden. Sie stellen sich vor, dass Gott auf einem hohen Berg sitzt und jeder diesen Berg auf einem anderen Weg besteigen kann. Jeder benutzt seine eigene Technik, wie er diesen Gipfel des Berges erreichen will. Und am Schluss würden dann alle auf demselben Berggipfel bei demselben Gott ankommen. Das ist eine schöne Vorstellung, die viele gern glauben, aber dem widerspricht das, was Jesus sagt. Es gibt eben nicht verschiedene Wege, die zum lebendigen Gott führen. Es gibt exakt nur einen Weg. Deshalb ist und bleibt Jesus für viele Menschen ein Stein des Anstoßes, weil es nicht verwässert. Nicht wahr? In einer Talkshow, stellt euch vor, bei der, wie heißt das, Maybrit Illner oder wie sie heißt, nicht? Wenn sie dort sitzen mit Leuten, die es mit Jesus nichts zu tun haben wollen, und dann über Johannes 14, 6 etwas sagen wollen und sie sagen dort, ja, eben in der Bibel steht, Jesus ist ein Weg, eine Wahrheit, dann haben sie überhaupt kein Problem mit den Menschen, also mit den anderen, nicht? Und auch mit den Zuschauern im Fernsehen, kein Problem. Ja. Aber wehe, ich würde sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das würde überhaupt nicht gut ankommen. Es gibt nicht verschiedene Wege. Wenn wir sagen, was Jesus von sich selbst sagt, dann scheiden sich die Geister. Für den modernen Menschen scheint dieser Absolutheitsanspruch, ich bin der Weg. Der ist für manche Menschen unerträglich. Ob uns das gefällt oder nicht, Jesus hat nie was anderes gesagt. Den lebendigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, kann nur der kennen, der Jesus nachfolgt. Ohne Jesus gibt es keine Versöhnung mit dem Schöpfer. Jesus sagt, wer mich hasst, hasst auch den Vater. Wer Jesus ablehnt, lehnt den Schöpfer ab. Na gut, aufpassen, nicht? Es gibt Religionen, ja, die auch auf unserer Bibel, am Alten Testament basieren, nicht? Die glauben an den Gott. Aber wer Jesus ablehnt, der lehnt den Schöpfer ab. Allerdings gilt auch das Umgekehrte. Also, wer Jesus annimmt, der nimmt auch den Schöpfer an. Das ist die Wahrheit. Wer Jesus nachfolgt, wird die Wahrheit in ihm erkennen. Er wird dieses unerschöpfliche Maß an Weisheit und Erkenntnis genießen können. Wie der Paulus schreibt, in Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Jetzt haben wir was gehört über den Weg, oder? Und jetzt ist die Frage, wie erreichen wir denn dieses Ziel? Es war nicht das erste Mal, dass Jesus seine Jünger darauf hinwies, er würde sie verlassen und zu seinem Vater zurückkehren. Das hatten die Jünger nicht begreifen können. Nicht, wir dürfen die Jünger, mir ist das immer wichtig, wir dürfen die Jünger nicht verurteilen dafür. Also, die haben nicht alle das Alte Testament auswendig gekannt. Die kannten nicht alle Prophezeiungen. Das waren Fischer, Zöllner, oder? Verstehen Sie? Wir dürfen sie nicht verurteilen. Jesus hat ihnen das gesagt, ich gehe zum Vater. Aber verstehen Sie? Wir sind zum Teil, also ich, zum Teil ungerecht, wenn ich sage, also er hätte es doch so klar gesagt, wie kann man das nicht verstehen? Aber wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber die waren am Tag vor Jesu Hinrichtung, oder? Nach dem Abendmahl, dessen Bedeutung, mein Leib, mein Blut, die in dem Moment vielleicht gar nicht richtig erkannt haben. Also lasst uns nicht ungerecht sein, wenn wir diese Situation beurteilen. Die Jünger haben das gehört, aber die konnten mit der Information nichts anfangen. Als Jesus von den Wohnungen sprach, verstanden sie eben nicht, was er damit meinte. Und der Thomas, der will ja immer alles genau wissen, nicht? Hören, betasten, okay. Thomas will also wissen, wohin Jesus geht, um zu wissen, wie er selbst dorthin kommen kann. Und Jesus sagt, los, Thomas, zum Vater kommt man nur durch mich. Das Ziel ist also der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Zum Vater, dem Gott Israels, kommt man nur durch Jesus. Jesus ist der Weg zum Vater. Im Himmel werden wir in Gottes Haus leben. Wir werden dort wohnen, wo Gott wohnt. Diese Wohnungen, die befinden sich nicht hier auf der Erde. Diese Wohnungen, die werden sich auf der neuen Erde befinden. Es ist das himmlische Jerusalem, das der Apostel Johannes in einer Vision sah und ihm eine laute Stimme zurief, siehe, Johannes, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Also damit beschreibt er eine Situation in der Zukunft. Siehe, Die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Da hören wir schon, dass es nicht nur die Israeliten sind, nicht nur die Juden sind, die hier gemeint sind, nicht? Aus allen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird für immer bei ihnen sein. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Dort werden wir mit allen Menschen zusammenleben, die Jesus nachgefolgt sind. Unser Körper wird unvergänglich sein und Krankheiten, Schmerzen und Tod werden der Vergangenheit angehören. Gott wird alles beseitigen, was uns in dieser Welt Not bereitet. Ich weiß, es liest sich relativ leicht und ja, ich bin auch in einem Alter, wo ich auch Gebrechen kenne und seien es nur zwei Hüften. Aber ich bin nicht weltfremd. Ich meine, diese Zusage von Jesus, wir werden keine Schmerzen, keine Krankheit, kein Tod, nicht, hätte man gern jetzt. Ne? Ich auch. Aber das ist nicht auf dieser Welt. In dieser Zukunft, in diesem neuen Jerusalem, in der neuen Erde, wird er alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Wenn wir beim Vater sind, werden wir im wahrsten Sinn ein himmlisches, ein paradiesisches Leben führen. Und Gott ruft Johannes zu, siehe, ich mache alles neu. Er fordert Johannes auf, für uns alles das aufzuschreiben. Schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Mit anderen Worten, wir können uns auf das verlassen, was uns Gott versprochen hat. Wenn das wahr ist und wir uns darauf verlassen können, dann gibt es doch kein Ziel in dieser Welt, das größer sein könnte, als einmal beim Vater zu sein. Und jetzt stelle ich wieder die peinliche Frage, nicht? Also, wie stark bestimmt dieses Ziel, beim Vater zu sein, dein Leben? Also erfüllt wird das alles, was Jesus seinen Jüngern sagte, wenn er zurückkommen wird. Und die Jünger und alle seine Nachfolger zu sich holen wird. Paulus beschreibt dieses großartige Ereignis im Brief an die Thessalonicher wie folgt, in zwei langen Versen. Gut aufpassen. Geschichte der Auferstehung aller. Der Herr Jesus selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein, bei Jesus, beim Vater sein. Das wird ein großartiger Tag sein. Ich will jetzt nicht die Zeit strecken, nicht? Meine erste Predigt bei euch, ich bin das Licht der Welt. Wo es dann auch heißt, ich werde wiederkommen, nicht wahr? Das Licht wird, es wird Lichtereignisse haben vom Osten zum Westen, oder? Also es hat was damit zu tun, nicht? Es wird ein großartiger Tag sein. Und auch der Johannes, der kann das kaum erwarten. Und als Jesus in dieser Vision ihm sagt, er würde bald kommen, ich komme bald, nicht? Dann ruft der Johannes, Amen. Also so sei es. Ja, komm, Herr Jesus. ruft er aus. Einer der letzten Verse in der Offenbarung. Zum Schluss noch ein paar Gedanken. In den Sprüchen, im Buch der Sprüche, lesen wir: Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Es geht um Wege, nicht? Manchem scheint ein Weg recht, also okay, da können wir gehen, oder? Aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Es gibt viele Wege, die wir in unserem Leben gehen können. Die Frage ist einfach immer, wohin führen sie uns? Gut, stellt Thomas die Frage. Ich hoffe, es ist nicht langweilig, weil ich das immer wiederhole, aber man kann das nicht oft genug wiederholen. Die Frage nach dem Ziel und dem Weg an Jesus, so wissen wir jetzt, wir ganz genau, welchen Weg wir gehen müssen, damit wir das Ziel erreichen. Und deutlicher hätte es Jesus gar nicht sagen können. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Viele Menschen stoßen sich an dieser Tatsache. Eigentlich sollten sich die Menschen ja darüber freuen. Es braucht ja nicht viele verschiedene Wege. Es genügt doch, wenn es einen einzigen Weg in den Himmel zu Gott, dem Vater, gibt, der für alle Menschen zugänglich ist. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, wie wir uns mit ihm versöhnen können. Doch viele Menschen stehen da und sagen, oh, das passt uns nicht. Wir wollen auch noch andere Möglichkeiten. Wir wollen noch einen anderen Weg. Aber es gibt nur einen Weg. Petrus sagt in der Apostelgeschichte, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, nämlich durch Jesus Christus. Wir wollen abschließen. Jesus Christus leuchtet dir nicht den Weg. Er ist der Weg und er möchte gerne dein Weg sein. Jesus Christus lehrt uns nicht die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und er möchte deine Wahrheit sein. Jesus Christus ist nicht ein Modell für eine Art des Lebens, sondern er ist das Leben. Er will dein Leben sein. Und meine Frage ist, darf er das bei dir sein? In Jesu heiligem Namen. Amen.